und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier der ältesten Brauerei der Welt, der Bayerischen Staatsbrauerei. Mein Stefan. Und ja, genau, das war's ja schon wieder.
Das war's, hallo. Also pfiat's euch, servus.
Nein, ja, wollten wir jetzt eigentlich noch einen lustig charmanten, rhetorisch wohl abgefeilten und humoristisch leicht einspielenden Überleiter zu dir, Done, überlegen. Aber der ist mir jetzt am Blederweiß entfallen und dann habe ich mir gedacht, ah, weißt du was, ist mir eigentlich wurscht. Also der Done ist auch da.
Grüß euch, habe die Ehre, ich bin auch da, ob ihr jetzt gerade rhetorisch einwandfrei gehört habt. Wir sind halt, wie ihr vielleicht hören könnt, nicht in unserem Museum, sondern sind ein paar Kilometer weitergefahren in unser Logistikzentrum.
Genau, und da haben wir nicht so ein großes, altes, hallendes Gewölbe wie in unserem Museum, sondern hochmoderne Büroräume. Da sitzen wir im zweiten Stock. Ich habe eh den Premiumplatz wieder erwischt, weil ich schaue da gerade im zweiten Stock im Konferenzraum beim Fenster aus. Bei dem einen Fenster sehe ich direkt die zwei Türme des Corvinia-Doms in Freising. Und dann schaue ich beim anderen Fenster aus und da sehe ich die Spitze des Malzturms in der Brauerei. Also super Premium-Ausblick hier heroben.
Und ich sehe Tissi.
Ja, genau. Geil. Finde ich persönlich, ehrlich gesagt, bist du der Sieger?
Ja, stimmt. Ja.
Wer aber auch mich sieht, das ist der Marc Bücher, der Leiter unserer Export- und internationalen Logistik hier am Logistikzentrum und in der Brauerei. Und mit dem reden wir heute ein bisschen über das Thema Logistik. Servus, Marc.
Grüß dich. Grüß dich. Willkommen im Logistikzentrum. Schön, dass du da bist.
Genau. Logistikzentrum haben wir seit 2019. Zuerst haben wir ja alles oben an der Brauerei nicht nur abgefüllt und aufgestapelt, sondern da oben auch verpackt und versendet. Das machen wir jetzt hier herunten, vor allem das Kommissionieren und das Ausschicken in die Welt. Und ja, nach wie vielen Jahren Bauzeit?
Gute zweieinhalb Jahre waren
es. Gute zweieinhalb Jahre.
Also Grundsteinlegung war Juli 2017 und die erste Versendung war Dezember 18.
Aha, okay. Ja, okay. Ja, gut.
Sehr schnell eigentlich für das riesige Bauwerk, gell? Also.
Ja, das war ja vorher auch schon, die Grundsteinlegung war ja im Endeffekt 2017 im Juli, aber der Punkt war ja, der davor musste alles aufgefüllt werden, weil wir sind ja vom Niveau sehr niedrig durch die Isar, was uns bei der Heizung entgegenkommt mit einem Brunnen und einer Wärmepumpe, war es aber bei der Erschließung des Grundstückes umso aufwendiger. Also sprich, nicht 2017 wurde angefangen, sondern die Grundsteinlegung war 2017.
Ja, okay.
Und das hat sich dann schon bemerkbar gemacht.
Ja, also sagen wir mal, zweieinhalb Jahre später nach der Grundsteinlegung hier eingezogen gewesen und der Betrieb angefangen. Ich sage jetzt mal, wir sind ja, wie der ein oder andere Hörer vielleicht weiß, über die Jahre. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Bei knapp 400.000 Hektolitern Bier, die wir produzieren, verschicken wir die in fast mittlerweile 60 Ländern weltweit, haben einen Exportanteil von knapp 70% in der Brauerei, also ist natürlich Logistik und Exportlogistik natürlich für uns wahnsinnig wichtig. Es ist, in jeder Brauerei ist die Logistik ein strategisch wichtiger Punkt, um das Bier frisch und im schnellsten und besten Wege zum Kunden zu bringen. Aber natürlich bei uns noch einmal ein Level von der Komplexität und von den Anforderungen her nochmal zumindest herausfordernder und spannender. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir da eigentlich da mal eine eigene Episode darüber machen, weil ich das auch viel gefragt wäre. Und wir natürlich auch in unserem Podcast ein paar Aspekte in der Brauerei beleuchten wollen, die jetzt nicht so unbedingt am Radar bei den Leuten ist, weil jeder sagt, ich bin Braumeister oder der Brauer und wo kriegst du das Malz und den Hopfen her und das und das und das. Aber das Allerwichtigste eigentlich am Ende des Tages ist ja nicht nur ein gutes Bier zu haben, weil wenn das halt irgendwo umsteht, ist das natürlich nicht sehr zielführend. Das soll ja zum Kunden. Ja, und dazu braucht man halt diese Logistik und die ist am Weinstephaner Berg halt sehr eng und klein geworden. Also wenn man sich da die Gegebenheiten da oben sich anschaut, man sich überlegt, dass man die Mengen in die Länder da oben umgeschlagen hat, ist eigentlich komplett irre, aus heutiger Sicht gesehen. Und jetzt mit dem neuen Logistikzentrum und ein paar Kilometer, ich würde mal sagen 4 Kilometer Luftlinie, sowas um den Dreh von der Brauerei her, durch die neue Westtangente und den Tunnel, kann man da auch wunderbar auch quasi außen herum und nicht mehr durch die Stadt herfahren, so wie wir das jetzt gemacht haben, der Done und ich. Also es liegt auch sehr gut, weil es liegt auch strategisch sehr gut direkt an der Autobahnauffahrt. Und das ist natürlich für die LKW, die hierher kommen, Container abholen oder die Paletten abholen, sehr praktisch. Wie viele LKW kommen denn da am Tag?
Ganz unterschiedlich. Das ist immer von Saison zu Saison unterschiedlich, ob jetzt Nebensaison, Hauptsaison, aber da kann schon mal passieren, bis zu 50 LKWs am Tag kann schon mal vorkommen. Das ist immer sehr abhängig von dem Aufkommen.
Wie läuft das ab? 2 Schichten oder?
Wir haben normalerweise in der Logistik 2 Schichten oder eher gesagt verschobene Schichten. Also wir fangen einfach früher bzw. später an,
okay,
und versetzte Schichten und decken damit im Endeffekt den Zeitraum von, auch da wieder abhängig von der Saison, von 6 Uhr in der Früh bis 16 Uhr von der Verladung ab, haben dann aber ab 16 Uhr immer noch unseren Shuttle-Verkehr und beladen dann unsere LKWs, die Bierfahrer halt laden wir vor für den nächsten Morgen, die dann gleich in der Früh losfahren können.
Also Bierfahrer heißt, das sind unsere eigenen, für die lokale Auslieferung, also um den sogenannten Brauereischornstein herum.
Kirchturmgebiet zu
schützen. Kirchturmgebiet, genau, ja. Und Shuttleverkehr, nur zur Einordnung, das ist?
Shuttleverkehr ist im Endeffekt die Fähr- und Entsorgung von der Brauerei. Bedeutet, wir halten hier im Logistikzentrum das Leergut vor für die Abfüllung von Fass und Flasche. Und je nachdem, wann oben umgestellt wird, wird der Shuttlefahrer informiert, pass auf, nächste Fuhre bringst du bitte 30 Liter oder 50 Liter Fässer mit. Und je nachdem wird das dann hier im Logistikzentrum aufgelegt und sozusagen just in time in die Befüllung, in die Abfüllung angeliefert. Und so können wir natürlich auf Störungen, wenn es welche geben sollte, auch dementsprechend reagieren. Und wie gesagt, Vollgut kommt natürlich von oben runter. Wir fahren Leergut rauf, Vollgut runter. Und so wird die Brauerei fair und entsorgt.
Ja, das ist nämlich auch da, wo früher das Leergut gestanden ist. Da in der Brauerei, den Platz gibt es ja nicht mehr. Da werden jetzt nämlich unsere neuen Lagertanks gebaut. Und deswegen ist da natürlich das Management noch viel wichtiger.
Ne? Genau, also da müssen wir noch genauer takten, weil wir halt oben keine Pufferfläche haben, großartig. Mhm. Also wenn jetzt irgendwelche Unfälle sein sollten auf der Tangente, was wir natürlich nicht hoffen, oder der Tunnel mal wieder gesperrt ist, ist das für uns in der Logistik natürlich immer eine Herausforderung, weil wir dementsprechend darauf reagieren müssen, weil wie gesagt oben keine große Pufferfläche ist.
Aber apropos Fläche, Pufferfläche, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, Hard Facts zum Logistikzentrum, Marc. Was kann man darüber sagen?
Man kann sagen, also insgesamt haben wir eine Grundstücksfläche von 23.500 Quadratmetern. Da drauf haben wir...
Das ist, um Sie vorzustellen, wie viel Fußballfelder circa?
So ein Fußballfelder.
Warte, ich google das schnell.
Also es sind 23.500 Quadratmeter. Die Anzahl der Fußballfelder reichen wir nach. Aber wir haben im Endeffekt überdachte Halle, also Halle an sich und überdachte Verladefläche von 10.000 Quadratmetern. Inbegriffen sind dort 600 Quadratmeter fürs Kartonagenlager und nochmal eine Kombifläche mit 220 Quadratmeter.
Es sind schon Dimensionen, gell? Also das ist, wenn man das vergleicht mit dem, was wir vorher natürlich gehabt haben in unserer alten Logistik, wo jetzt, muss man auch kurz dazu sagen, warum wir da auch keine Pufferfläche mehr haben oder große Pufferfläche mehr haben, ist, dass an dem Ort jetzt auch eine eigene Verpackungsanlage auch installiert wurde vor ein paar Jahren und entsprechend da oben, wie du gesagt hast, einfach kein Platz mehr ist. Also das heißt, es wird abgefüllt, es kommt hierher und wird bei euch entweder gelagert oder im Sommer öfter auch gerne mal direkt auf den nächsten LKW und wieder raus.
Genau, also das kann im Sommer schon mal passieren, dass der Shuttle-LKW runterkommt und dann wird die Ware direkt vom Shuttle in den Container oder auf den LKW verladen. Ist natürlich der optimalste Fall, weil dann brauchst du es nicht nochmal in die Hand nehmen. Also.
Ich habe das jetzt gerade gegoogelt, also im Schnitt ist ein Fußballfeld 7.100 Quadratmeter groß. Also mit 23.000 sind wir bei 3,2 Fußballfelder, also 3 Fußballfelder plus Aufwärmbereich.
3 Fußballfelder von Vollbier, der Traum eines jeden Amateurvereins.
Ja, aber was man muss ja das immer so ein bisschen, ich tue mir manchmal mit sowas halt auch, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, es ist ein bisschen schwer, sich das vorzustellen.
Klar.
Also jetzt so, vor allem dann wieder, das ist auch wieder super lästig, verschiedene Einheiten. Jetzt mal ernsthaft, dass die dann sagen, sie irgendwo Gallons und Squarefoot und keine Ahnung, und dann bist du schon wieder komplett raus, ne? Und Quadratmeter, Hektar, Quadratkilometer, also die einzige Einheit, die halt perfekt beherrscht, sind Liter und Hektoliter. Ja. Aber sonst wird das immer ein bisschen schwierig. Apropos bei sowas, internationale Logistik, kommt es da dann oft einmal vor, dass ihr dann da ein bisschen, sage ich jetzt mal, Troubles habt mit verschiedenen Einheiten, die in der Welt so rumtingeln? Also, sagen wir mal, in der Welt rumtingeln. Also die ganze Welt besteht aus einem metrischen System, außer USA.
Genau, unser größter Kunde. Natürlich haben wir diese Berührungspunkte auch, ob das jetzt Fuß sind bei Containern, ob das Unzen sind bei Flaschen. Also natürlich kommen wir da auch in Berührung, ist aber an sich für uns kein Problem.
Nicht so tragisch, ja, okay. Na okay, wir haben jetzt die Größe abgedeckt.
Mitarbeiterzahl brauchen wir vielleicht
wieder heraus. Wie viele Leute arbeiten heraus und so? Daumen mal.
Wir sind aktuell bei 36 Mitarbeitern.
Okay, nur die dauerhaft im Logistikzentrum stationiert sind.
Nein, das ist jetzt auch zum Bereich Logistik gehört bei uns auch unter anderem das Magazin dazu.
Aha, okay.
Und auch die feste Abteilung.
Okay, das und die sind halt noch oben in der Brauerei stationiert.
Genau. Im Endeffekt, wenn du jetzt das Magazin noch abziehst und die Feste mit abziehst, dann bist du bei 29 Mitarbeitern, die wirklich hier im Logistikzentrum, ob Büro, Bierfahrer, Staplerfahrer, die sind wirklich hier direkt vor Ort.
Wie viele verschiedenen Sachen werden denn hier jetzt angelagert? Also gut, wir haben Flaschen, wir haben Fass, ne? Aber wir haben ja auch x verschiedene Etiketten für die verschiedenen Länder, dann haben wir verschiedene Kartons, apropos Kartons. Wird ja auch hier gelagert. Dann natürlich auch noch Voll- und Leergut und das muss ja auch noch sortenrein passieren. Wie habt ihr euch da organisiert?
Also wir haben natürlich fürs Kartonagenlager, um die optimal zu lagern, einen eigenen Bereich, der natürlich optimal für die Kartonagen ist, dass die Qualität erhalten bleibt, sprich Luftfeuchtigkeit, Temperatur, die muss passen. Haben wir ein Kartonagenlager mit über 1000 Stellplätzen, wo wir die Kartonagen bevorraten können. Wir haben die Halle natürlich dementsprechend aufgeteilt nach Export und National, dass wir einfach kurze Fahrwege haben für die Gabelstapler. Also wir haben einen Exportbereich natürlich direkt dort angesiedelt, wo die Container rausgehen. Da haben wir den größten Bereich, wo die Hektoliter wirklich über die Rampe verladen werden. Und das für den nationalen Bereich, was alles Träger sind, in dem vorderen Bereich, wo es in der ebenerdigen Verladung angesiedelt ist.
Also ich habe es da quasi schon so ein bisschen die Unterteilung gemacht zwischen, okay, rein Export, weil das ja vielleicht nochmal Speziallogistik oder diese Container sind und dann etwas, was halt direkt auf den LKW geht.
Genau, die ganz normale Gebinde für den europäischen, deutschen Markt, sprich Fass und Träger, die werden bei uns ebenerdig mit dem Gabelstapler verladen und eben, wie gesagt, die Container und Koffer-LKWs im Exportbereich über die Rampe.
Okay.
Und so ist das auch die Halle aufgeteilt.
Du hast das Thema Temperatur gerade angesprochen
bei den Kartonagen. Ja, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Also ihr müsst halt wissen, hier werden halt alle Kartonagen, also für Sechser-Tragerlern, für die Export, da man ja natürlich keine Kisten verwenden, sondern da verwenden wir
so Umkartons.
Kartons, wo halt dann 12, 20 oder 24 Flaschen drin sind. Vor allem bei den USA dann auch gleich Flaschen mit Sixpacks.
Ja. Korrekt, ja.
Und dann die Kartons haben wir. Und dann haben wir natürlich verschiedene Designs, weil der eine Karton schaut halt so aus und der andere so und... Und vor allem bei den USA haben wir dann auch noch teilweise bedruckte Kartons, also fürs Vitus, fürs Original, fürs Weißbier und was der Teufel was alles. Also da haben wir ja auch schon allein so viele verschiedene Extrasachen. Und die müssen dann natürlich auch rechtzeitig an die Brauerei, oder?
Auch die werden bei uns eingelagert und werden dementsprechend von der Produktionsplanung zum bestimmten Zeitpunkt abgerufen, damit sie dann zur Verpackung oder dann eben auch zur Verladung eben bereitgestellt werden können. Die werden immer Anfang der Woche oder Ende der Woche wird der Plan geschrieben für die darauffolgende Woche und da steht dann genau drin, wann welcher Karton oben an der Verpackungsanlage bereitgestellt werden muss von uns.
Da muss man jetzt dann in dem ganzen Aspekt dann nochmal einen Schritt vorgehen eigentlich, weil ihr seid ja der erste und der letzte Schritt in der Produktion praktisch hier im Logistikzentrum.
Korrekt.
Denn die Bestellung, die einer geht, die verarbeitet ihr?
Korrekt. Bei uns ist der Bestelleingang direkt in der Logistik, also läuft nicht irgendwie über den Innendienst oder sowas. Bei uns geht die Bestellung direkt in der Logistik ein, wird dort erfasst, wird dann in der Produktionsplanung, je nachdem, wenn zum Beispiel Exportaufträge sind, mit der Produktionsplanung abgestimmt bezüglich Bereitstellungszeitpunkt, wann die Ware wirklich abgeholt wird und es wird dann so dementsprechend eingesteuert. Aber es läuft alles über die Logistik.
Genau, und das ist ja auch wieder so, also ihr seid der erste Schritt und der letzte Schritt quasi im Prozess zwischen Importeur und Kunden quasi, gell?
Korrekt, ja.
Jetzt ist auch, und das kommt auch wieder mal oft als Frage auf, wie wir das halt managen können, dass wir da quasi 60 Ländern da ausliefern und bla und blub. Also wir haben ja eine Standardstrategie, ein Land, ein Importeur.
Korrekt.
Also dass wir pro Land mit einem Importeur arbeiten. Aber wir kümmern uns ja nicht um den Transportweg dahin, sondern wir bereiten nur das Material, also das Bier so vor, dass unser Importeur, der den Transport organisiert, das quasi so abholen kann, damit er damit was anfangen kann, oder?
Genau, also wir verladen grundsätzlich im Exportgeschäft alles Free Carrier, bedeutet, wir organisieren den Transport nicht, wir teilen dem Importeur mit, wann die Ware bereitsteht und der stellt entsprechend dann durch einen Spediteur oder mit eigenen Fahrzeugen die Abholung dar und wir verladen aber die Ware und machen auch die Ladungssicherung und wir erstellen auch die kompletten Exportdokumente.
Also quasi, wenn er da Zoll zahlen muss, also wenn es zum Beispiel außerhalb der EU ist oder sonst irgendwas, dass er da halt alles soweit auch hat.
Genau. Fängt an beim EVD für die Biersteuer, geht weiter über diverse Zollpapiere, Ursprungszeugnisse, bis hin zu Zertifikaten, die wir von der TU bekommen, die an, für entsprechende Länder vorgeschrieben wird. Das wird alles von uns bereitgestellt und dem Fahrer bzw. dem Importeur übergeben.
Was sind denn das für Zertifikate? Was muss man sich da vorstellen? Also was gibt es da für Länder, die zum Beispiel spezielle Herausforderungen haben?
Genau, das ist voll wirklich mannigfaltig. Jedes Land hat da so seine eigenen Gegebenheiten. Das ist zum Beispiel ein Gesundheitszertifikat oder alternativ Analysezertifikat. Mhm. Das wird von bestimmten Ländern vorgeschrieben, was wir dann bereitstellen müssen, weil bestimmte Parameter eingehalten werden müssen. Und das müssen wir nachweisen eben über diese Zertifikate.
Okay. Was auch natürlich noch interessant ist, es geht ja hier ums Thema vor allem internationale Logistik, ja, um Frische, ganz klar. Ja. Also sprich, jeder, der da das jetzt anhört und sich denkt, ja okay, ich habe jetzt ein Weihenstephaner Bier in Amerika oder sonst wo getrunken, in Australien, in Tokio. Wenn man jetzt das zurückverfolgt, sagt, ihr kriegt einen Besteuereingang, Besteuerausgang und dann geht es in die Produktionsplanung her und dann redet sie mit ihnen, wie lange wird das Bier brauchen, bis es fertig ist. Im Endeffekt kriegt dann der Importeur, wenn er die Ware bestellt, eigentlich extra für ihn produziertes Bier.
Das ist korrekt. Es ist so, dass wir zum größten Teil auftragsbezogene Aufträge erstellen. Also sprich, wenn der Auftrag eingeht, starten wir erst mit der Produktion. Wir haben natürlich Gebinde vorrätig, die wir dafür verwenden, aber da wird natürlich zu größten Teil immer neu produziert. Neue Mengen produziert wirklich, wenn eine Bestellung kommt, dann geht es in die Produktionsplanung und dann wird es zur Abfüllung eingeplant. Also dann wird erst der Prozess gestartet.
Also sprich, da hat natürlich der Importeur die Herausforderung, dass er relativ, sagen wir mal, weit vorausplanen muss, auch in die Zukunft, wenn er jetzt weiß, okay, ich brauche jetzt in 2 Monaten brauche ich Kellerbier wieder oder Pils oder mein Festbier oder sonst irgendwas. Also gut, er muss relativ weit vorausplanen, dafür kriegt er aber halt ein bombenfrisches Bier dann, oder?
Genau, korrekt. Also bei Randsorten natürlich immer schwieriger, weil wir Randsorten nicht so regelmäßig abfüllen. Also unsere Hauptsorten werden immer für den Auftrag direkt produziert, direkt neu abgefüllt.
Also auch dahingehend wieder ein Hinweis, warum ist Weihenstephaner Bier auch, warum schmeckt es so gut? Also wenn wir es halt wirklich frisch produzieren für das Ding und das nicht irgendwie schon einen Monat im Lager gestanden ist, sondern quasi abgefüllt wird, abgestellt wird und dann ein paar Tage später wird es abgeholt und ist praktisch so frisch, wie es geht im jeweiligen Land.
Cool. Und man muss ja auch sagen, ja, wenn einmal ein Bier vorgehalten wird, es gibt ja auch hier diverse Maßnahmen, um das Bier besonders frisch zu halten. Thema Temperatur zum Beispiel. Magst du da 2, 3 Sätze dazu sagen? Ja.
Also wir schauen natürlich, dass wir über das ganze Jahr die Temperatur in unserer Logistikhalle human halten. Human soll heißen, wir können natürlich nicht Kühlschranktemperaturen darstellen, aber es soll im Sommer nicht zu heiß sein und es soll im Winter natürlich nicht zu kalt sein. Wir haben hier im Logistikzentrum arbeiten wir mit einer Fußbodenheizung, beziehungsweise diese Fußbodenheizung können wir auch im Sommer, ich nenne es immer so schön, umdrehen. Dann können wir das kühle Wasser durch die Stäbe in der Fußbodenheizung leiten und damit können wir die Halle auch bis zu einem bestimmten Punkt runterkühlen. Wir arbeiten hier aufgrund der Höhe, Grundwasserspiegelhöhe, mit einer Wärmepumpe, weil wir aufgrund von der Isar natürlich ein sehr hohes Grundwasser haben und dort nicht zu tief bohren mussten mit dem Brunnen. Wir haben 3 Brunnen und können damit über diese Wärmepumpe eben die Logistikhalle heizen und kühlen.
Was für das Bier natürlich super ist, wenn es nicht großen Temperaturschwankungen ausgesetzt
ist. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Und natürlich andererseits, sage ich jetzt aus rein technologischer Brauersicht, wäre natürlich eine Kühlung, eine konstante Kühlung von der perfekten Lagertemperatur, 6 bis 8 Grad, natürlich auch wünschenswert. Aber andererseits ist das ja auch nur dann bedingt notwendig, wenn das Bier halt praktisch hier nicht lang steht, weil man es halt auftragsbezogen herstellt und dann hast du ja quasi keine, also wenn man natürlich große Vorratsleger hätte, ja, wo das Bier halt dann teilweise wirklich, sage ich mal, wochenlang vielleicht steht, bevor es abgerufen wird, dann ist das natürlich ein Thema. Aber ich sage jetzt mal, in dem Exportsystem ist das jetzt A, nicht so wichtig und natürlich auch B, muss man natürlich immer wieder halbwegs ein bisschen mit dem Auge auf den Energiekosten bleiben. Ne? Natürlich ist das toll für die Bierqualität, aber was würde das für einen Einfluss haben, wenn man das durchgehend kühlt auf den Bierpreis, dann natürlich am Ende, weil sowas kostet ja Geld, sowas kostet viel Geld. Und Energie, wie wir alle wissen, kostet natürlich sehr viel Geld, aber da kannst du ja auch dazu was sagen, ne?
Der Punkt ist auch der, wenn wir auch hier uns um die Temperatur vom Bier kümmern, im Endeffekt der Container geht dann auf ein Schiff, ist wochenlang unterwegs, Ja. Wir haben jetzt einen großen Vorteil, dass unsere Container relativ schwer sind und deswegen im Bauch vom Schiff gestaut werden.
Das wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Schön, dass du das machst, danke.
Dass die eigentlich im Bauch vom Schiff immer gestaut werden, weil die schweren Container natürlich nach unten kommen im Schiff und dadurch die Temperatur nicht so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel auf einem Container, der sehr leicht ist und der am Schiff im oberen Bereich gestaut wird und damit der Sonne und allem drum und dran mit den Witterungen ausgesetzt ist. Den Vorteil haben wir jetzt auf jeden Fall bei der Seefracht. Wir können natürlich nur gewährleisten, bis es bei uns über die Rampe geht. Wie gesagt, der Transport wird vom Importeur organisiert. Und da mit Kühlcontainern zu fahren, wäre extrem teuer. Also das kostet einen Haufen Geld, wenn man den über See versendet mit einem Kühlcontainer. Das würde sich extrem auf den Bierpreis auswirken.
Ja, wir haben das ja auch gesehen mal. Also ich weiß, in Australien damals mit einem Importeur gesprochen von einer US-amerikanischen Craft-Bier-Brauerei, die es als Vorgabe hatte, dass das Bier gekühlt transportiert werden muss. Denn hat sehr hopfenbetonte Biere und da ist halt Frische ein wichtiger Aspekt. Und durch die Kühlung kann man halt diesen frischen Aspekt des Hopfenaromas halt besser konservieren. Das macht er natürlich auch, der bezieht es dann über Kühlcontainer, aber natürlich schlägt sich das auch schon sehr an den Preis nieder. Also er sagt, also im Vergleich zu konventionell importierten Bieren, die jetzt nicht im Kühlding ist, ist er eigentlich nicht konkurrenzfähig. Ja.
Also, ja. Wenn wir schon beim Thema Containerpreise und so weiter sind, wollen wir mal kurz ein paar Jährchen zurückblicken, weil wir haben ja eine Corona-Krise alle durchgemacht. Ihr seid ja da einfach besonderen Herausforderungen gestanden. Wir wissen ja, es waren viele Länder ja auch, die nichts mehr verkauft haben in der Zeit, logischerweise, weil überall die Gastronomien geschlossen haben. Wie habt ihr das geregelt? Also es war vor allem ja so, wenn man wieder aufgemacht wurde, dann ist ja alles auf einmal hergekommen. Wie hat sich das bei euch geäußert?
Das war eine Herausforderung wirklich für uns, gerade am Anfang, wo es halt sehr überraschend kam. Also da war natürlich keiner darauf vorbereitet, aber der Punkt war, dadurch, dass wir halt wirklich in 60 Ländern liefern, war eigentlich nicht überall zur gleichen Zeit Lockdown. Also wir konnten immer irgendwo immer noch unser Bier verkaufen, Gott sei Dank. Aber wir sind dann natürlich auch von den Beständen oder auch von der Produktion auf Sicht gefahren. Das sind dann mit der engen Abstimmung mit der Produktionsplanung hat man das auf Sicht gefahren. Also man hat dann gesagt, okay, jetzt fahren wir mal die Bestände ein bisschen runter, damit das Bier, wie gesagt, nicht alt wird im Lager. Das konnte man dann im Endeffekt nur auf Sicht fahren. Für uns war schlimmere Sachen, die kurzfristig uns mehr Probleme gemacht haben, sind solche Geschichten wie Schiffe, die sich im Suezkanal querstellen.
Hat man das hier dann auch so gemerkt, oder was?
Natürlich, das merkst du sofort. Also da steht mal kurz die Welt still in der Seefracht bei sowas. Also es hat wirklich, ich weiß nicht genau, wie lange das gedauert hat, bis sie das Schiff draußen haben. Ich glaube, es waren eigentlich unterm Strich nur ein paar Tage oder eine Woche. Aber was sich da aufgestaut hat und bis das in diesem ganzen Turnus, der wirklich so extrem abgestimmt ist, bis das wieder aufgearbeitet war, das war wirklich Wahnsinn.
Ja, das ist ja das, was Sie erzählt haben in der Corona-Krise, dass man halt so viele Schiffe stillgelegt hat und dass das Stilllegen zwar schnell ging, ja, aber quasi das wieder online holen der Schiffe und dadurch quasi diese ganze Kette an Vorgängen in der weltweiten Seefracht wieder halbwegs zu normalisieren. Das hat dann ja 1,5 Jahre gedauert oder was auch immer. Ja.
Genau, also diese Verknappung von dem Schiffsraum einfach. Also es hat auch natürlich extrem die Preise nach oben getrieben. Also das war eigentlich für das Schlimmere aus dieser ganzen Corona-Zeit, war wirklich, dass die Preise extrem nach oben geschnellt sind und auch immer noch auf einem sehr hohen Niveau sind.
Ich habe gehört, Richtung Amerika hat sich das ja teilweise an gewissen Spitzen bis zu verzehnfacht gehabt für einen Container, gell? Ja.
Und das hat sich wirklich lange gehalten und sind, wie gesagt, immer noch auf einem hohen Niveau. Das hören wir von unseren Importeuren. Mhm. Es normalisiert sich langsam, aber wie gesagt, wir sind immer noch auf einem hohen Niveau. Und auch das wirkt sich natürlich auf unsere Bierpreise im Ausland aus. Weil das muss natürlich umgelegt werden vom Importeur und das macht natürlich
immens was aus. Ja, man hat gemerkt, also jetzt mal Richtung USA gesprochen von unseren Kollegen, dass das ja ein Riesenthema war, vor allem so zwischen erster und zweiter Welle und wo dann die Gastro wieder aufgemacht worden ist, wenig Verfügbarkeit gegeben hat und unser Importeur doch ein bisschen mehr Glück hatte, weil er hat den Braten schon ein bisschen gekrochen gehabt und wenn er Container in die Hände bekommen hat, hat er halt bestellt, auch wenn er jetzt nicht der Meinung war, brauche ich es oder brauche ich es nicht, ja, lieber habe ich es mal auf Lager und der hat ja auch ein eigenes Lager. Das hat natürlich dann auch geholfen.
Ja, lieber haben als brauchen,
ja. Genau, richtig. Ja. Da gab es dann andere Marktbegleiter aus dem europäischen Raum, die da wirklich sehr trocken gelaufen sind dann mit dem Export und dann einfach für längere Zeit sogar gar keine Verfügbarkeit hatten. Gell.
Also ich kann für einen Export, glaube ich, sprechen, dass wir durch die Corona-Zeit wirklich gut durchgekommen sind.
Wir haben kein Bier weggeschüttet, gell?
Nicht der Rede wert.
Okay, ja, schau. Das ist das Allerwichtigste, kein Bier weggeschüttet. Das ist nämlich... Dafür kommt man nämlich instant in die Hölle. Da gibt es keinen Umweg, da gibt es keine Verhandlung, gar nichts. Leute, die Bier wegschicken, die kommen gleich in den siebten Kreis der Hölle.
Aber, und da fällt mir jetzt ein super Übergang ein gerade. Aber ihr habt ja auch engelsgleiche Taten, die ihr vollbringt.
Wow.
So, Gott, warte mal schnell.
Boom.
So, da würde ich nochmal wieder eingespielt haben.
Nicht schlecht.
Tatsächlich fällt mir ja des Öfteren auf, und das schicke ich euch ja dann auch immer, wenn man Bewertungen kriegt für das Logistikzentrum, die durchweg positiv sind. Und das ist wirklich
schön zu lesen.
Wir haben Google-Bewertungen, genau. Und die sind durchweg positiv tatsächlich. Und was sehr oft genannt wird, ist, hier wird man als LKW-Fahrer behandelt wie früher. Und das magst du mal vielleicht dazu sagen, weil das ist ja auch was Besonderes eigentlich, was es hier an Einrichtungen gibt für die LKW-Fahrer. Gerade zu einer Hochzeit, wenn sie einmal ein bisschen warten müssen natürlich. Sag uns mal, was bietet sie alles?
Genau, also wir probieren natürlich, damals schon bei der Planung war es für einen Herrn Bachmeier, Logistikleiter, und mich ein großes Anliegen, das für die Fahrer so angenehm wie möglich zu machen. Und dann war für uns eigentlich von Anfang an klar, dass es natürlich eine eigene Toilette für die Fahrer gibt und auch eine Duschmöglichkeit einfach. Das ist für die Leute, die dann oft übers Wochenende oder Feiertag in Deutschland hier stehen, die freuen sich drüber, wenn sie in so einem Gewerbegebiet stehen, wie hier im Clemensengerring, und dann einfach eine Dusche haben, die sauber ist, die täglich gereinigt wird und da duschen können. Das ist für die einfach nicht selbstverständlich. Das war von uns ein großes Anliegen, haben wir auch so umgesetzt. Natürlich zusätzlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, wenn die in die Brauerei kommen, dann müssen sie natürlich was mitbekommen, und dann gibt es bei uns dann auch schon mal für den Fahrer eine Feierabendhalbe, die er natürlich...
Das habe ich gerade gelesen. Ich war jetzt just in time während deiner Ausführungen gleich mal der Google. Also wir haben eine eigene Google, Bayerische Staatsbrauerei, Weinstefan-Logistikzentrum. Die Hard Facts am heutigen Tag, dem 15. November. 4,6 Sterne von 5 bei 62 Bewertungen. Eine Auswahl zum Beispiel, der Enrico hat geschrieben, sehr freundliches Personal am Schalter und an der Rampe, schnelle Beladung, manchmal auch noch ein Feierabendbier für die Fahrer. PS, sehr saubere Toiletten, Daumen hoch. Und das finde ich sehr nett, und weil da nämlich eine unserer Kolleginnen auch explizit erwähnt wird. Das finde ich wirklich nett. Der Gerhard hat nämlich geschrieben, sehr, sehr nett, besonders die Mädels bei der Verladung. Brigitte ist die Beste, immer nett, und dein Lächeln im Gesicht auch schon um 5.30 Uhr in der Früh. Na, schau an. Danke Brigitte, danke Gerhard, freut man sich doch zu hören. Aber mir war echt nicht bewusst,
ja.
Das Logistikzentrum da so. Ja, aber anscheinend dürften ja die ganzen Logistiker und LKW-Fahrer auch ein sehr austauschfreudige Community zu sein. Also das ist wirklich...
Halt Fahrer auch, die regelmäßig und immer wieder bei uns zum Laden kommen, ob die vom Verleger sind oder vom Containerdienstleister, dass das immer wiederkehrende Fahrer sind. Und da hat man natürlich dann auch die Kontakte mittlerweile.
Und es ist aber auch gut so, weil ich meine, ab und zu muss man sich ja doch hier aufhalten. Wir haben vorher gerade über die Sommermonate gesprochen, wenn es einmal ein bisschen mehr zugeht, da ist vielleicht dann einfach einmal angenehm. Also es ist ja nicht so, dass es einfach nur darum geht, mir kannst da reingehen, sondern es ist ja ab und zu einmal wirklich notwendig. Wenn es draußen 40 Grad hat, natürlich haben die klimatisiert die LKW auch, ist klar. Aber wenn es dann anstehen muss, dann wartest immer länger, Ewigkeit jetzt nicht natürlich, dafür sorgt es ja. Aber du wartest halt schon einmal länger. Ich meine, das Logistikzentrum ist groß, und wenn du sagst, 50 LKW am Tag, die müssen erstmal abgefertigt werden. Mhm. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, dir kurze Pause zu gönnen, mal duschen zu gehen, eine kleine Erfrischung, also es ist... Ich glaube nicht selbstverständlich, oder? Also es ist,
ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist. Also vor allen Dingen, also natürlich haben wir auch einen Kaffeeautomaten, der hochfrequentiert ist, aber ich glaube, das ist heute.
Vor euch wahrscheinlich, oder?
Nein, natürlich nicht. Nein, aber ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist und dass man die Gegebenheiten so hat wie hier. Aber sie werden auch wirklich gut angenommen und auch regelmäßig genutzt. Das ist wirklich schön.
Blöde Frage jetzt, aber wenn man sieht, wie es hier ja teilweise zugeht und wollt und was los ist, wann müssen wir anbauen?
Gestern.
Also Herr Dr. Schädler, wenn Sie den Podcast anhören, gell? Also wir hätten da ein Bauprojekt im Clemensenger heraus. Aber ist es ein Thema, dass man sagt, wir brauchen wieder mehr Platz? Weil ich meine, wir haben diesen mehr Platz ja eigentlich erst geschaffen. Wie ist das? Also
der Plan, also grundsätzlich geplant war dieses Logistikzentrum mal auch am Ausbau vom Sudhaus. Also da wurden Hektoliter vorgegeben, die hier gehandelt werden müssen, und danach wurde das Logistikzentrum ausgelegt. Natürlich war das viel Theorie auch, weil mittlerweile in dem Logistikzentrum halt nicht nur Bier gelagert wird, sondern es werden natürlich Gläser aufgrund auch von Corona, von Lieferzeiten, werden größere Mengen bestellt, es wird bevorratet, um sicherzustellen, dass man halt immer lieferfähig ist, auch von Hilfsmitteln, ob das Kronkorken sind, Kartonagen, wie gesagt Gläser, Werbemittel allgemein. Und das nimmt natürlich zusätzlichen Platz im Logistikzentrum in Beanspruchung, aber das war damals nicht so kalkuliert. Also wir helfen uns dann natürlich mit Außenläger, wo wir dann bestimmte Sachen auch auslagern, wenn wir größere Mengen haben. So wie auch wir im Winter unser Winterleergut auslagern, weil dann natürlich mehr Leergut zurückkommt, als Vollgut rausgeht. Da kommen wir schon über die Runden. Also wir kriegen das schon hin. Wir nehmen Außenlager in Anspruch und lagern da halt bestimmte Sachen aus einfach.
Okay. Also vor allem Keks, gell?
Ja. Fässer sind ein großes Thema, ja.
Ja, weil die brauchen ja natürlich auch viel Platz und ja gut, im Winter geht nicht so viel Bier wie im Sommer, logisch. Und dann wird auch mal, sagen wir mal, ein bisschen Downtime im Herbst und im Winter beim Importeur genutzt, um das Lager dann wieder ein bisschen, sage ich mal, aufzuräumen, zu organisieren und dann halt einfach das Leergut loszuwerden. Also Flaschen kriegen wir international natürlich nicht zurück, abgesehen vom europäischen Festland, sage ich jetzt mal. Korrekt. Also da, wo wir mit Mehrwegflaschen und Mehrwegkisten arbeiten, also Österreich zum Beispiel, Italien, Frankreich, gell? Also okay, ja. Alles, was so im kontinentalen Festland Europa ist, das machen wir natürlich mit Mehrweg. Aber international, das sind dann Einweg-Recyclingflaschen, also jetzt für Übersee zum Beispiel. Aber die Keks, die Edelschlag-Keks, kommen zurück?
Genau, die kommen zurück. Die werden zurückgeliefert im Container wie auch mit dem LKW. Und im Container dann auch oft lose, was wir natürlich als Logistiker nicht so gern sehen, weil wir die alle von Hand ausladen müssen und umbauen müssen. Aber ja, auch das machen wir.
Das wird gemacht. Ja, weil immer wieder mal ein bisschen die Frage aufkommt natürlich, wie das ist. Es hat sich, wie vor ein paar Jahren, sind ein paar Einweg-Keks auf den Markt gekommen, die sich für uns aber jetzt nicht so...
Sag das böse Wort. Keycake.
Ja, aber das hat sich für uns leider nicht so gut entwickelt, denn teilweise halten die Keycakes halt nicht so viel Stand wie ein Edelstahlkeck, das ja fast schon unverwüstlich ist, sage ich jetzt mal. Ich meine, man sieht es teilweise unseren Keks an, also sie sind schon durchaus mal gedellt und haben einiges im Leben gesehen, aber die haben sicher auch einige Staplerfahrer, einige Bier-LKW, einige Dinge gesehen und nicht jeder geht mit seiner Paletten mit Bier besonders sorgfältig oder sagen wir mal, vorausschauend um und dann fällt mal was runter und sagen wir mal, Einweg-Plastikkeck ist kaputt und das Edelstahlkeck, das tust du halt wieder auf die Paletten auf und fährst halt weiter. Ne? Also das hat sich ja, glaube ich, bei uns leider nicht so durchgesetzt. Gell?
Das ist korrekt, ja. Also korrekt, so ein Keycake ist halt erstens mal bei uns, wäre es eine manuelle Befüllung, was sehr aufwendig ist. Und es ist halt auch nicht ohne. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Thema bei einem Einwegfass. Ist halt nur Plastik, aber ist auch in der Handhabung nicht ganz einfach.
Ja, denke ich mal. Aber wenn es natürlich auch ein bisschen auf und ist mit dem Fassel zurückschicken. Aber für die Bierqualität gibt es halt nichts Besseres als ein Edelstahlkeck. Es ist einfach so auch.
Und du hast das Thema Nachhaltigkeit auch schon angesprochen. Das ist ja auch ein Thema hier im Logistikzentrum und war bei der Planung des Logistikzentrums schon ein Thema. Wir haben Solarpanels auf dem Dach, die ready to roll sind quasi. Wir haben E-Stapler. Wir haben LEDs überall verbaut mit Bewegungsmelder, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja.
Die Wärmepumpe ist ein Thema, ist ja ein ganz großes Thema für die Nachhaltigkeit. Die Photovoltaikanlage ist jetzt auch so ausgelegt, dass man jetzt nach und nach diese Umstellung, die wir vollziehen, momentan von Gasgabelstapler auf Elektrostapler vollziehen können. Und somit dann auch irgendwann mal, wenn es soweit ist, auch mal das Thema E-LKWs angehen werden, elektrifizierte LKWs. Ob das jetzt ein Shuttle ist oder ein Bier-LKW, der dann irgendwann mal elektronisch durch die Freisinger Umgebung fahren wird, wird sich zeigen. Aber das ist noch ein großes Thema für uns.
Aber das zeigt halt alles, dieses Thema halt auch immer präsent ist, gerade bei so einem großen Bau, den wir hier, ja, oder großen Projekt, das wir hier gehabt haben, dass das eigentlich schon seit Jahren auf der Agenda war. Dass das nicht erst ein Thema ist seit wenigen Monaten oder Jahren, sondern eigentlich seit der Planung.
War natürlich geplant, wenn man solche Dachflächen hat, wie wir hier haben, ist natürlich eine Photovoltaikanlage eigentlich selbstverständlich, weil die Flächen einfach da sind.
Mhm. Ja, macht ja Sinn natürlich, ja. Aber E-Stapler funktioniert genauso gut wie Gas, also da kann man genauso seine zwei Paletten mit Bier umschupfen.
Kann man schon, ist halt ein Thema einfach nur mit dem Laden von dem Gabelstapler. Also okay. Wie lange hält die Batterie? Hält der wirklich im Zweischichtbetrieb durch, der Gabelstapler? Mhm. Muss ich Tauschbatterien mit anschaffen? Nehme ich Lithium-Ionen, wo ich zwischenladen kann? Das sind lauter solche Themen, okay, die uns momentan beschäftigen, was gerade auf der Agenda steht.
Ja. Naja, aber schauen, da wird einiges gemacht, gell?
Definitiv. Und das ist ja für unsere Umwelterklärung, die ihr auf der Website auch findet, zum Beispiel, ist das ja auch immer ein Thema, ja? Weil das sind Projekte, die Brauerei als Ganzes angeht. Und die, wir haben ja zum Beispiel an der Brauerei auch mittlerweile Solarpanels verbaut. Also es ist ein brauereiweites Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Und die Sina Föhlhoff hat ja da, unsere Qualitätsmanagerin und Braumeisterin.
Ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße, genau. Sina, wenn du das hörst, fühl dich lieb gegrüßt. aber das sind Themen natürlich, die Brauerei Wein Stefan seit mehreren Jahren verfolgt und nicht erst seit kurzem auf der Agenda hat. Und ich finde, das darf man durchaus auch betonen an dieser Stelle.
Ja, ich meine, man sieht es ja auch, es wird immer wieder was daran getan und jetzt nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, also ganz einfach auch aus ökologischen und ökonomischen Gründen. Also muss man ja beides bedenken, ja. Also Nachhaltigkeit hat ja auch immer mit einer langfristigen Denke zu tun, weil man sagt, okay, langfristig ist halt natürlich, sage ich mal, eine selbst herzustellende Energie, auch wenn ihr natürlich Investitionen habe und Umstellungen habe und neue Sachen lernen muss, aber das ist quasi gratis Energie, die da aufs Logistikzentrum runterballert, die muss ich natürlich irgendwie speichern oder verarbeiten können, aber irgendwann hat sich das halt amortisiert und abgeschrieben, ne? Und dann quasi ist es nur quasi Free Cash, ja? Also es hat auch aus einem ökonomischen Standpunkt Sinn, vor allem wenn man lang genug denkt, und ich glaube als fast 1000-jährige Brauerei haben wir schon ein bisschen, immer wieder mal ein bisschen langfristig gedacht hier. Ja, das kann man doch durchaus mal sagen, dass bei uns eher langfristig als kurzfristig gedacht wird. also zumindest versucht man es geht natürlich nicht immer. Aber ja, der Anspruch ist schon da. Ja. Abschließend, das haben wir den Markus auch gefragt und den Tobi und so weiter. Also das ist so eine Frage, die wir immer wieder ganz gern mal stellen. Weil wie lange bist denn du jetzt eigentlich schon in der Brauerei?
10 Jahre sind es dieses
Jahr. 10 Jahre dieses Jahr, dann kriegst du eine Urkunde und wirst zum Essen eingeladen.
Korrekt.
Ja, schön. Na, das ist toll. Was ich fragen wollte, natürlich in 10 Jahren, bei Markus sind es jetzt letztes Jahr 25-Jahre-Jubiläum gewesen, Tobi ist auch schon fast 10 Jahre oder sogar schon.
Wir haben jetzt schon 5.
Wir haben 5. Ja, genau. Ja, zusammen sind wir auch schon 10.
Genau.
Da war es auch so, dass wir dann immer ganz gerne die Frage stellen, okay, quasi Yin-Yang, positiv, negativ. Also es gab natürlich in dieser langen Zeit auch immer mal so super coole Sachen, wo man gesagt hat, okay, das war so ein Erlebnis, ein Event oder eine Sache, die ich zum Beispiel total lässig fand und das mir richtig, richtig getaugt hat, weil das mein Job auch irgendwie total, sag ich mal, fulfilled hat. Ja. Und dann natürlich diese eine Albtraum-Ding, wo man einfach sagt, kidding me, ja, also das ist so.
Auf das hätte ich verzichtet.
Ja, genau, also der Markus musste auch lange überlegen, welche Geschichte er uns erzählt, weil er hat auch eine lange Liste gehabt an Sachen, wo er gesagt hat, okay, das hat alles oder relativ viel Albtraumpotenzial gehabt und ich glaube, wenn man mit fast 60 Ländern dealt, kommt sicher auch mal was dabei rum, aber sicher auch was Positives, deswegen wollen wir nur nie das Schlechte hören, sondern wir wollen auch immer ganz gern das Positive hören. Fällt dir da spontan was ein?
Also positive, ganz klar, das war natürlich die Geschichte. Ja, wann kannst du mal wirklich eine Logistikhalle in die grüne Wiese planen? Also das war für mich, glaube ich, der größte Punkt in den 10 Jahren.
Okay.
Also wirklich dieses vom in die grüne Wiese reinplanen und wirklich mit dem Architekten gemeinsam sagen, was du als Logistiker brauchst. Also wirklich nicht nur irgendwo, jemand stellt dir eine Halle hin und da
musst du die zurechtfinden.
Mach mal dein Bier da rein, so ungefähr, sondern du konntest wirklich Einfluss drauf nehmen, was wir brauchen. Mhm. Also ob das jetzt 4 Rampen sind, ob das eine Umfahrung für den Shuttle ist, die immer durchgängig ist, dass du wirklich darauf Einfluss nehmen konntest und es auch so umgesetzt wurde. Und natürlich noch schöner ist es dann, wenn du jetzt feststellst, dass es funktioniert, was du damals geplant hast. Das war wirklich für mich wahrscheinlich der große Punkt in der ganzen
Sache. Sodass du deine fachliche Expertise voll reinbringen konntest und das jetzt merkst. Ja,
ein Architekt ist ein Theoretiker. Also der macht, macht das bestimmt sehr schön, aber ob das dann funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Dass du wirklich so involviert warst, dass du selber deine Punkte als Logistiker einfließen lassen konntest, was du zum Arbeiten brauchst, was deine Kollegen, deine Mitarbeiter brauchen, damit sie wirklich effektiv und wirklich sauber gut arbeiten können. Und das haben wir wirklich hier geschafft und es funktioniert und das beweist sich jeden Tag.
Gut. Und jetzt dann, was war so der Nightmare-Moment, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert oder was auch immer?
Ganz klar, das ist nie passiert in meiner ganzen Geschichte, dass es schon ein paar Jahrzehnte sind, wo ich in der Logistik arbeite. Das ist und bleibt der Suezkanal, weil das ist ein Ereignis, das gibt es nur einmal. Das wird auch nie wieder passieren, da bin ich mir sicher. Also, und wenn sie die Schiffe da alle einzeln durchziehen, aber das war natürlich wirklich Nightmare. Das war wirklich, da haben wir wirklich mal geschwitzt. Alle Logistiker in der Welt.
Logistiker, die mit Seefahrt sind in der Früh aufgestanden, haben das Radio angemacht oder den Fernseher und haben sich gedacht, what the fuck?
Jetzt hängt das drum immer wieder drin.
Das war die Geschichte, da denkst du echt, ich drehe mich um und bleib liegen.
Also, weil du wusstest schon, was passieren wird, oder?
Klar, da steht still. Also, wenn sowas passiert, da geht jetzt erstmal nichts mehr.
Ja, das sind diese Nadelöhre, gell? Diese Bottlenecks, die halt einfach, da hat man auch gemerkt, wie vital das eigentlich auch für die Weltwirtschaft ist, ne? Und wie eng die Weltwirtschaft schon zusammengewachsen ist, gell? Ja.
Krass. Das hat es mal aufgezeigt,
ja.
Wie verletzbar.
Ja.
Marc, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Vielen, vielen Dank.
Was ist denn dein Lieblingsbier?
Oh ja, oh, das haben wir vergessen.
Ja, das ist immer das Problem. Ich muss jeden Tag Auto fahren, deswegen bei mir ist immer das Problem.
Wenn aber du kannst ja den Haustrunk gerade abends trinken.
Nein, das ist klar. Aber wenn ich jetzt geschäftlich unterwegs bin, ist halt ein leichtes Weißbier für mich immer noch der Gang und Gäbe, weil das einfach das ist, was du trinken kannst, was immer noch gut nach Bier schmeckt für mich und danach immer noch ohne Probleme Auto fahren kannst. Und dann ist natürlich daheim ist es für mich das Helle, unser neues Helles.
Das neue Helle?
Ja.
Okay, untergärig hell.
Richtig.
Bayerisch mild.
Meins.
Da ist er daheim.
Ich muss sagen, ich glaube, das ist der erste, mit dem ich jemals gesprochen habe, der ein leichtes Weißbier als seinen Favoriten bezeichnet.
Ja, beim Autofahren, also ich mache es ja auch ganz gerne mal am Golfplatz, weißt
du? Übrigens am Golfplatz.
Ja, genau, weil da muss ich auch dann durch die Hallertau zurückfahren und weil wenn ich halt gleich zwei Weißbier gleich nach dem Golfen-Ding, das fährt mir zu viel eine und das ist leicht, ja.
Das ist halt ein Thema, was du dir, glaube ich, nicht erlauben darfst heutzutage. Und da ist ein leichtes Weißbier, das schmeckt noch meiner Meinung nach richtig nach einem Weißbier und du kannst eben danach derfst Auto fahren.
Ja, ich trinke aber das alkoholfrei genauso gern. Das ist ja. Aber cool, ja, danke dafür. Aber wir wissen, der Marc ist ein helles Typ. Also wenn Sie mal den Exportlogistiker der Bayerischen Staatsbrauerei Wein, Stefan, den Herrn Bücher, irgendwo sehen und sich denken, ma, schau, da ist er, da sitzt er, plant wahrscheinlich schon wieder die Hektoliter über die Weltkarte zu schieben, dann können Sie ihm ein helles ausgeben, weil das trinkt er gern.
Genau. Und wenn es tatsächlich einer macht,
dann sagst du
bitte Bescheid.
Wenn der Aufruf jetzt funktioniert. Haben Sie ein Herz für Logistik? Ja. Geben Sie Ihnen ein Bier aus, wenn Sie es sehen.
Ich schreibe es mal aufs Auto.
Ja.
Gut. Vielen Dank, Marc.
Danke.
Danke für deine Zeit. Und für euch da draußen, danke fürs Zuhören. Und
nächste Episode. Servus, grüß euch.
Servus.